Fragen, Einwände?
Ja, ich habe eine Frage. Es ist doch nicht nur ein Test, wie stark die Macht.
Die wollen das aufhören.
Oh, sorry. Es ist doch nicht nur ein Test, wer jetzt die stärkere Macht ist. Es ist ja sogar wirklich jetzt sozusagen eine Art. Also, die fechten es ja einfach aus. Also, ich hatte jetzt, du hast vorhin gesagt, ich kann das leider nicht mehr ganz zitieren, aber so in etwa, dass gerade auch die Merkel bemerkt, dass es jetzt ein Test ist, wer sozusagen wer die stärkere Macht darstellt überhaupt, weil es eben so ist, dass Russland nicht einfach nur irgendein kleiner Furzstaat ist, der sich da jetzt mit der EU anlegt. Aber ein friedlicher Krieg ist es.
Ich sag mal, was ich mit Tests gemeint habe. Ich wollte das ein bisschen sagen gegen eine Art, die ganze Sache in der Öffentlichkeit zu betrachten, die immer die westlichen Staaten darauf hinweisen will, auf was sie sich da alles eingelassen haben und was für Folgen sie möglicherweise alle nicht bedacht haben und wo sie doch lauter Risiken eingehen, die sie vielleicht gar nicht kalkuliert haben und so fort. Und dagegen wollte ich erstmal sagen, wenn man sich das so betrachtet, dann verpasst man was. Das, genau wie du sagst, sie fechten das jetzt aus. Stellen Sie auf den Standpunkt, das Weltfinanzsystem ist unser Hebel, unser Mittel. Wir haben es in der Hand, Russland maßgeblich zu schädigen. Und dann lassen wir es darauf ankommen, wie dann Russland sich dazu verhält und behalten es uns vor, das hat ja der Obama jetzt in Australien auch nochmal gesagt, dann eben auch nachzulegen, wenn wir feststellen, die Wirkung, die wir da haben wollen, stellt sich nicht ein. Also ich meinte das jetzt nicht harmlos mit Tests, sondern ich meinte das im Sinne von, man soll denen nicht vorwerfen oder dagegen die ganzen Sachen mit dem Einwand kommen, habt ihr euch das auch gut überlegt, wisst ihr denn wirklich, ob das auch funktioniert? Erstmal ist es sowieso angesichts dieser Sachlage ein ziemlich blöder Standpunkt, aber ist auch in der Sache, geht es an dem vorbei, geht es an den Berechnungen vorbei, die da angestellt werden? Weil die Berechnungen, die Schäden in Rechnung stellen und die Merkel mit dem Zitat richtig auch nochmal sagt, und das ist uns die Sache wert, das muss jetzt sein.
Ja, sozusagen, dass man, okay, ja, gedacht, ja. Das ist jetzt verstanden, ja. Es ist nicht der einzige Konflikt, auf den sie sich, oder es ist nicht die einzige Situation oder Form des Konflikts, in der sie sich gerade befinden, sondern sie rechnen ja durchaus damit, dass da noch mehr kommt. Also testen die sozusagen schon mal oder müssen irgendwie gucken, wie weit sie eben gehen können. Ja, und wollen, ja.
Das ist der sehr weitgehende, in der Tat der sehr weitgehende Anspruch an die Maßnahmen, die sie da ergreifen, dass die russische Regierung, der russische Staat angesichts der durch die Sanktionen angerichteten ökonomischen Schäden quasi eine Einsicht darin hat, Einsicht in Anführungsstrichen, also sich dazu nötigen lässt, den Standpunkt der Behauptung seiner eigenen Gewalt zurückzunehmen. Und damit erheben sie den Konflikt auf die Ebene des unmittelbaren Gewaltgegensatzes. Das sagt ja die Merkel in dem Zitat übrigens auch, wo sie sagt, eine militärische Lösung des Konflikts kann es nicht geben. Ja, warum sagt man sowas? Weil man einen Gegensatz auf die Ebene gehoben hat, wo die Gewalt der Staaten unmittelbar im Gegensatz zueinander stehen. Und dann sagt, so, das ist die Streitebene, wenn du so willst. Der russische Staat setzt seine Gewaltmittel ein, um sich aus strategischen und politischen Gründen ein Stück Gegend zu sichern, behauptet sein Recht darauf, die in einem wichtigen Staat an seiner Grenze als maßgebliche Macht mitzuentscheiden, was in dem Land passiert. Das genehmigen wir ihm nicht. Und dann fällt ihm erstmal ein, dann hat man es eigentlich mit der elementaren Frage zu tun, wessen Gewalt gilt hier eigentlich, eure oder unsere? Das ist das Niveau, auf dem sie selbst den Konflikt ansiedeln, und dann sagen sie, für die Durchsetzung auf diesem Niveau benutzen wir das Instrument der ökonomischen Schädigung. Und insofern ist die Begutachtung der Wirkung immer eine, das kann man ja auch jeden Tag in der Zeitung lesen, die Begutachtung der Wirkung immer eine auf, zeigt denn der russische Staat in irgendeiner Hinsicht einen Willen zum Nachgeben? Und wenn nicht, dann schauen wir mal. Aber es gibt ja gar nicht den Übergang zu sagen, ja gut, wenn das nicht geklappt hat, dann lassen wir es wieder, sondern das ist ja eher umgekehrt.
Es ist ja auch kein Rückgang, wenn man jetzt sagt, weil militärische Lösung gibt es nicht, dann stattdessen ökonomische Sanktionen.
Ja.
Weil die ökonomischen Sanktionen sind ja ausdrücklich gedacht als das, was man sagt, das erreicht man normalerweise mit kriegerischen Mitteln. Dann sagt man, man will den Willen des fremden Souveräns brechen, indem man ihm die ökonomischen Grundlagen seiner Macht kaputt macht. Das kann man auch mit Bomben.
Wenn ihr zu dem ganzen Themenbereich Fragen oder Diskussionsbedarf habt, rückt halt damit raus, und man muss sich dann nicht auf das beschränken. Ich habe jetzt mich sehr eng auf das Thema beschränkt, und dass es mir erstmal ging, erstmal zu sagen, wie gesagt, was lernt man eigentlich über die Weltwirtschaftsordnung aus diesem Vorgehen. Aber hindert uns nicht daran, oder nicht uns nicht darauf fest, nur über diese Frage zu diskutieren. Kann das nochmal jemand für mich wiederholen? Ich habe das
Russland zu sein.
Es würde Sie. Achso, Jonas hat es gehört. Bitte.
Die Frage ist: Was sind Russlands Überlegungen zu ihren Gaslieferungen? Kalkulieren die mit so etwas wie die einzustellen? Ja?
Im Moment stehen die auf den Standpunkt, sie im Unterschied zum Westen sind vertragstreu und halten die Lieferungen aufrecht. Das ist auch so eine etwas doppelzüngige Aussage, ne? Weil jemand, der sagt, also ich bin nicht so wie ihr, ich stehe zu meinen Verträgen, der gibt damit immerhin zu Protokoll, dass er es eigentlich durchaus für gerechtfertigt halten würde, es nicht zu tun. Aber mit diesem Standpunkt beweisen will, dass er nicht derjenige ist, der zur Eskalation des Gegensatzes beiträgt. Und das ist im Prinzip, wenn man sich die russische Diplomatie der letzten Tage und Wochen anschaut, eigentlich so ein bisschen das Prinzip der russischen Politik. Auf der einen Seite ist der Putin völlig völlig eindeutig in der Sache, um die es geht. Ne? Also in der Sache, dass er sagt, die Ukraine ist halt ein Staat, an dem wir maßgeblich in dessen innerer Ausgestaltung, auch ökonomischer Ausrichtung, wir ein maßgebliches Interesse haben. Das Vorgehen des Westens hat uns in die Lage versetzt, da nichts mehr zu sagen haben zu wollen. Das kommt für uns schlicht und einfach nicht in die Tüte. So, daran halten wir fest und das ist auch sein Standpunkt in dieser Frage. Und da macht er auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass er überhaupt in keinster Weise dran denkt, in irgendeiner Weise auf den westlichen Standpunkt in dieser Frage einzugehen. Zweite Abteilung ist, dass er ja ankündigt, dass wenn der Westen das fortsetzt mit der Neuausrichtung der NATO, also dann auch in militärischer Hinsicht neue Sachen zu überlegen gedenkt. Und das Dritte ist, auf der Basis ist jederzeit ein Dialog von gleich zu gleich über die Konditionen des weiteren Umgangs mit der Lage in der Ukraine möglich. Das ist ungefähr sein Standpunkt. Und das wird ihm aber, wie auch nicht weiter verwunderlich, von seinem Gegenpartner nicht in dieser Weise honoriert, sondern als Festhalten an seiner Intransigenz zum Thema
genommen. Nochmal Nachfrage zu dem, was du gerade gesagt hast, oder zu der Frage hier, Lieferungen der Russen, die halten also an den Verträgen fest. Da sagtest du, glaube ich, gut, da will Russland sozusagen darauf hinweisen, dass sie vertragstreu sind, sie könnten ja auch anders. Ich denke da gerade dran, ist das nicht aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch das gewollte und nicht gewollte Eingeständnis, weil sie ja durch die Lieferung des Gases Geldeinnahmen haben, dass sie abhängig sind. Sie brauchen schlicht das Geld.
Das ist aber nicht der Grund, warum sie das machen. Das ist nicht der Grund, warum sie das machen. Also das merkst du an den ganzen Maßnahmen, die sie sonst ergreifen, um dafür zu sagen, dass ihre Wirtschaft weiter funktioniert. Dass sie eigentlich im Gegenteil ziemlich drum bemüht sind, zu dokumentieren, dass sie weiter in die Kontrolle über ihre nationale Wirtschaft haben und behalten und auch in der Lage sind, das durchzustehen.
Ja, aber du hast jetzt gesagt bemüht, aber...
Bitte?
Du hast gesagt bemüht, aber also wie machen... Also du meinst, sie haben genug wirtschaftliche Kontrolle,
da wollte ich jetzt gar kein Urteil drüber fällen. Ich wollte nur sagen, der russische Standpunkt zu den Gaslieferungen ist, sie wollen das nicht als zum Thema einer weiteren Eskalation machen. Das ist erstmal das, was sie dazu sagen.
Und die westlichen Staaten sollen sich überlegen, ob sie daran an einem solchen Partner nicht eigentlich interessiert wären, sodass sie dem auch Zugeständnisse zu machen hätten. Die andere Seite ist ja gerade die, und das nehmen die zur Kenntnis, das hat der Putin da in diesem ARD-Interview auch zum Besten zu geben, dass die Seite, dass sie damit wirklich einen weltkapitalistischen Ertrag haben, dass die gerade angefeindet ist. Also die drücken bei den Gaslieferungen schon sehr darauf, der Westen soll mal den politischen Willen Russlands zur Kenntnis nehmen. Denn wenn der Putin in dem Interview zum Beispiel sagt, naja, wenn ihr uns vom Weltmarkt abschneidet, hat das ja vielleicht auch was Günstiges für uns, dann müssen wir mehr selber produzieren, dann ist zur Kenntnis genommen, dass Russland derzeit mit einer westlichen Politik konfrontiert ist, die Russland den Weltmarkt als Mittel der nationalen Ökonomie gerade kaputt macht. Und das gilt natürlich so gesehen auch für die Gaslieferungen. Wenn die als dritte Stufe der Finanzsanktionen androhen, den Zahlungsverkehr mit Russland zu unterbinden, wie wollen sie denn dann eigentlich das Gas bezahlen?
Das betrifft ja jetzt schon die Tatsache, dass sie auf der einen Seite die ganzen Gerätschaften zur Förderung, Betreuung der Öl- und Gasindustrie auf die Sanktionsliste stellen und gleichzeitig zu Russland sagen, die sollen gefälligst das Öl weiterliefern. Das ist ja und auf den Widerspruch hingewiesen, sagen sie, das ist Russlands Problem.
Aber das verstehe ich irgendwie nicht, was sie dann, also worauf die da pokern, die dann da sozusagen so hoch, dass sie sagen, na, die werden schon irgendwann einknicken und dann werden wir auch freundlich unser Gas weiter, also ich meine, wenn oder also von den unser Gas weiterkriegen oder sind die jetzt irgendwie dumm und denken, naja.
Dumm sind sie auch, ja.
Nein, aber und denken irgendwie, na, die werden schon irgendein anderes Mittel finden, um Gas zu fördern und wir zeigen ihnen jetzt erstmal trotzdem irgendwie, dass wir die auch noch dabei abschneiden können, einschränken, indem wir ihnen auch noch die Förderungsmittel die Mittel zur Gasförderung eben streichen.
Die Art und Weise, wie über diese Frage nachgedacht wird, meine ich, kannst du am besten daraus ermitteln, dass kaum waren die Sanktionen erlassen, es lauter Überlegungen angestellt worden sind, vor allen Dingen auch seitens der USA, wie man es denn hinkriegen könnte, die russischen Gaslieferungen durch Lieferungen aus den USA zu ersetzen.
Ja.
Das können sie zwar nicht von heute auf morgen, aber das können sie schon in relativ kurzer Zeit, wenn sie es denn wirklich wollen. Und da merkt man, dass das gar nicht so in die Richtung, das denkt dann schon auch sehr strategisch nach der Seite hin, vielleicht ist das ja überhaupt sowieso ein falscher Weg gewesen, sich überhaupt in dieser Weise auf diese Energiepartnerschaft eingelassen zu haben. Also auf jeden Fall ist es zumindest bei den USA auf jeden Fall nicht die Überlegung. Und wenn die Russen klein beigeben, dann gehen wir wieder zurück zu Business as usual. Sondern es gibt lauter Berechnungen und Planungen, die schon in die Richtung gehen zu sagen, aus diesem Zustand dass die Russland für eine unkalkulierbare Macht halten zu wollen, der wir keine weiteren Mittel zu ihrer Stärkung liefern wollen, das dann auch zu beziehen auf die Geschäftsbeziehungen, die noch laufen, und zu sagen, wie kann man die umorganisieren, sodass wir das nicht mehr brauchen.
Ja, an der Stelle ist noch, kommt noch ein weiterer Effekt zu tragen. Wenn denen die Mittel verweigert werden, ihre Produktion weiter aufrechtzuerhalten oder zu modernisieren, dann ist ja Russland auch die Möglichkeit genommen, ihr Öl und Gas anderweitig zu verschärfen, ja, was sie ja sofort als erstes versucht haben.
Ja. Also für mich stellt sich die Frage in dem Zusammenhang, ob die Interessen der USA und Europas so gleichgerichtet sind. Denn eigentlich kann ich mir vorstellen, dass Europa eigentlich kein Interesse daran haben kann, auf lange Sicht Russland zu destabilisieren, denn darauf könnte das ja hinauslaufen, wenn man Russland die wirtschaftlichen Möglichkeiten entzieht, dass dann also das Reich da zusammenbricht, dass dann also chaotische Zustände da entstehen. Und wenn man sich überlegt, dass Russland Atommacht ist, dann könnte das ja ganz schön gefährlich werden für Westeuropa. Und die Frage ist, die USA, die sind ja weit weg. Sie braucht das ja erstmal nicht zu interessieren. Die haben vielleicht sogar den Vorteil, dass sie mit ihren Öl- und Gaslieferungen in diese Lücke stoßen können und das Geschäft machen können, was Russland dann nicht mehr möglich ist. Aber das ist die Frage, die ich habe, ist, ob die Interessen gleichgerichtet sind.
Es mag ja sogar sein, dass bezogen auf die Frage, was soll eigentlich der Ertrag der Sanktionen sein, Europa und die USA etwas unterschiedlich kalkulieren. Es ist nur so, dass wenn das Urteil heißt, was ich von der Merkel heute zum Anstieg vorgelesen habe, wenn ich lese, dass die deutsche Regierungschefin sagt, Putin gefährdet mit der Annexion der Krim die europäische Friedensordnung. Und das ist die Lage, wie wir sie definieren. Das ist ja nicht einfach, das ist ja nicht die Feststellung, eines Faktums, sondern es ist ja ein politisches Urteil. Ein politisches Urteil, das sagt, wir sehen das Verhältnis zu unserem mächtigen östlichen Nachbarn zurzeit so, dass es sich bei dem um einen Staat handelt, mit dem man unter den jetzigen Konditionen keinen normalen diplomatischen Verkehr betreiben kann, weil der gegen die Prinzipien unserer Weltordnung verstößt. Man hat ihn zwar nicht zum Schurkenstaat ernannt, aber eine stärkere Formulierung als zu sagen, der verstößt gegen die europäische Friedensordnung, gibt es eigentlich gar nicht. Es sagte, das ist die Frage, um die es jetzt zwischen uns und Russland geht. Definiert Russland mit seinen Interessen die Reichweite der Macht Europas nach Osten oder umgekehrt? Wenn die bei der Frage angelangt sind und auf Grundlage dieser Entscheidung, die Sache jetzt so beurteilen zu wollen, ihre bisherigen Beziehungen zu Russland zum Instrument machen, den Staat zu schädigen, dann würde ich erstmal sagen, dann nehmen Sie ja sehr absichtsvoll die Destabilisierung Russlands billigend in Kauf. Weil Sie haben ja die Destabilisierung Russlands ausdrücklich zum Instrument erkoren, Russland auf Linie zu bringen. Dass das die ganzen Weiterungen hat und haben kann, wie Sie sagen, ist ja alles recht, aber man muss das schon mal ernst nehmen, dass das offenbar nicht die leitende Fragestellung ist, von der aus die maßgeblichen europäischen Politiker das Verhältnis zu Russland betrachten.
Man kann sich auch an die ersten Jahre nach 1990, die Jelzin-Zeit, erinnern. Da war das Problem ja nicht, ob man was destabilisiert. Nämlich im Gegenteil.
Und das habe ich ja in den Ausführungen zu der Frage, wie ist denn der Standpunkt, wir wollen Russland uns als Absatzmarkt und als Investitionsmittel für unsere Wirtschaft sichern, und gerade weil wir das wollen, ist von vornherein und bei jeder Geschäftsbeziehung der Gesichtspunkt unterwegs, aber dadurch dürfen die nicht mächtiger werden. Habe ich ja schon auszuführen versucht, dass wer die Geschäftsbeziehungen, und das ist halt der Witz, an dem die Staaten das machen, die Geschäftsbeziehungen unter diesem Maßstab stellt, der hat streng genommen sowieso gar nicht das Kriterium, ob alle irgendwas, was er macht, wo auf der anderen Seite was destabilisieren könnte. Das mag dann ein hinterher, wenn die entsprechenden Wirkungen sich einstellen, dazukommender Gesichtspunkt sein. Aber zunächst mal ist es nicht das Kriterium, von dem aus die Geschäftsbeziehungen betrieben werden.
Also es gibt keinen Interessengegensatz, also auch keine untergeordneten Gegensätze zwischen den USA und Europa. Was meinen Sie dann im Ergebnis?
Ich wollte sagen, die mag es geben, aber die spielen offenbar für den Beschluss zum Sanktionsregime Und für den Beschluss, wie man jetzt das Verhältnis zu Russland definieren will, spielen die offenbar im Moment keine Rolle.
Es ist ja einfach so, dass das, was man da jetzt von Stabilisierung ansehen kann, ja gerade positiv gesehen die Waffe ist, mit dem man über die Russen
lauter.
Deswegen ist zwar mag man die Folgen davon unter Umständen dann wirklich bedenken, aber erstmal ist das, was da kaputt gemacht wird, gerade die Waffe, die man gerade einsetzt. Nur so funktioniert die.
Das Stichwort gibt es ja mittlerweile auch als Einwand aus der europäischen Politik, ob man da nicht die Gefahr eingeht, eine dann für Europa auch wieder unnützliche Destabilisierung einzuführen. Und da muss man sich mal klar machen, was das für ein Anspruch ist. Derzeit haben sie beschlossen, dass ihnen ausweislich der Ukraine die russische Macht in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise in die Quere gekommen ist. Die also zurückgedrängt, verkleinert, gebeugt werden muss. Und wenn sie sich dann dabei selber ermahnen, aber Achtung, dass das nicht destabil wird, dann denken sie nochmal an Russlands Macht. In dem Fall aber mit dem Anspruch, die sollen gefälligst ihren Laden in unserem Sinne zusammenhalten. Ja, das hat sogar als Kritik am Jelzin gegeben. Da hat ja sogar der Putin am Anfang mal gute Noten bekommen, aber da muss man mal hinhören, für was. Da haben sie gesagt, ja, für unsere Investoren hat der Putin echt Rechtssicherheit geschafft in Russland. Ja, so mögen sie dann sogar Macht beim Partner. Dass die in ihrem Sinne dort die Verhältnisse nützlich macht, nützlich hält, am Laufen hält. Aber jetzt haben sie es ja gerade damit zu tun, dass Russland seine Macht nicht in den Dienst Europas stellt, sondern in Russlands Dienst stellt. Und das finden sie unerträglich.
Hast du ja recht, aber
das ist zu, das ist zu, das ist zu leise.
Das ist ja in Ordnung, aber was mich an einem Interview so geärgert hat, das war dann das Komische, dass der in weiten Teilen hat gesagt, wir halten uns ans Recht, wir halten unsere Verträge ein und in denen wollen wir anerkannt werden und das wird uns abgesprochen. Das ist ja ein Stück weit das, dass sie halt sagen, ja okay, das macht ihr, aber wir sollen das halt anders für uns halt definieren. Das ist doch, war da so ein komischer in einem Interview, so ein unterwürfiger Standpunkt, den er da auch zu Tage gebracht hat. Oder nicht? Ja, aber ein Stück weit ist das ja okay. Das macht ihr mit uns, aber berücksichtigt dabei aber auch unsere Interessen, wir auch. Das war halt als irgendwie, vielleicht liege ich da falsch, aber ein komisches moralisches Argument.
Naja, einerseits sagt er, er will gar nicht den Standpunkt einnehmen, er stellt sich außerhalb der Regeln des Staatenverkehrs. Aber andererseits stellt er sich auf den Standpunkt, er ist derjenige, der genau weiß, wie die Regeln des Staatenverkehrs sind und darin verdammt will er Anerkennung haben. Das Letzte aber ist gar nicht unterwürfig, sondern das Letzte ist der Standpunkt, Russland ist eine Macht wie Amerika und Europa und befindet darüber, was die Regeln, die Rechtsregeln des zwischenstaatlichen Verkehrs sind. Das ist nicht unterwürfig. Das andere ist das Bekunden des Willens, Russland käme gerne zurück auf ein geregeltes Verhältnis zu diesen Staaten.
Ich habe da auch noch mal zu dem Putin, das habe ich auch nicht verstanden. Also, mir scheint, dass deine Analyse sozusagen die Intention des Westens trifft, dass sie aber auf der anderen Seite der Putin auf, dieser ökonomischen, auf diesen ökonomischen Angriff gar nicht antwortet. Sondern der Putin sagt im Grunde, naja gut, mit dieser Krim, die Leute, die wollen halt zu Russland und vielleicht auch die Donbass, und das sind so russische Nationalisten, er kritisiert nicht den Angriff und die beabsichtigte Zerstörung der politischen Macht durch den Angriff des Westens, sondern er sagt nur, und er argumentiert auf dieser Stelle gar nicht dagegen, wie du zum Beispiel argumentieren würdest, sondern er sagt
ja, seltsam.
Nein. Er nimmt diesen Angriff des Westens gar nicht als solchen, sondern sagt nur, die Krim, da wollten halt die Leute zu 80%.
Das ist ein Staatsmann, ne? Das ist ein Staatsmann. Und der beherrscht alle Begründungsmethoden, die Staatsmänner so benutzen, wenn sie ihre strategischen und politischen und machtmäßigen Interessen zur Geltung bringen. Und im Grunde ist das ja schon fast ironisch, wenn er sagt, wenn er den Vergleich mit dem Kosovo macht. Er weist einfach erstmal ganz banal darauf hin, dass das doch im Staatenverkehr üblich ist, dass das strategische Interesse, das man auch bezogen auf eine Gegend hat, mit dem Willen der Leute zu begründen, die in dieser Gegend wohnen. Diesen Begründungszusammenhang hat er ja nicht nur nicht erfunden, sondern er hat ja auch höchste UN-Anerkennung. Und diese Begründungsmethode benutzt er da halt. Das ist wie wenn die UN beschließt, der Gaddafi muss deswegen plattgebombt werden, weil das libysche Volk hat keinen Diktator verdient. Das ist die gleiche Logik. Und die benutzt er da. Ich fand an der Stelle eigentlich viel wichtiger, dass er Wert darauf legt, er macht auch wieder richtig ein auf den wirklichen Gehalt des Gegensatzes, den es in der Ukraine zwischen Russland und Europa gegeben hat. Nämlich der Frage, wie passt nicht, macht er sich richtig Mühe in dem Interview, wie passt oder passt nicht zusammen die Assoziierung der Ukraine an Europa zu der Zollunion, und rechnet richtig vor, wo da der Interessensgegensatz tatsächlich der Sache nach liegt, argumentiert also tatsächlich von einem Standpunkt aus, der dem Westen vollkommen fremd ist, weil er nämlich zur Sprache bringt, dass es da halt einen Gegensatz gibt in der Frage, wer hat den ökonomischen Nutzen von dem Land, und dann sagt ja, und dann bin ich mit dem Argument angekommen, dann wurde mir vom Westen mitgeteilt, halte ich daraus, das geht dich nichts an. Das war ja auch so. So, und da merkt man, da liegt die Differenz auch im Diplomatischen in woanders. Da liegt die Differenz da, und das ist übrigens das, was ihm der Westen schon nicht zugesteht. Dass er quasi auf dem Standpunkt steht, da gibt es halt zwei konfligierende staatliche Interessen, die stehen im Gegensatz zueinander, da muss man sich halt darüber verständigen. Der Westen sagt, es gibt da nicht zwei konfligierende staatliche Interessen, wo man sich darüber verständigen muss, sondern es gibt einen Rechtsanspruch der Ukraine, vergessen Sie dann den Osten und dass der sogar sowas anderes ist, das sind ja dann Separatisten. Es gibt einen Rechtsanspruch der Ukraine, frei zu entscheiden, zu wem sie gehören will, und das sind wir, und deswegen haben die Russen sich da nicht einzumischen. Und insofern ist das ganze Gerede über die Frage Zollunion versus EU-Assoziierung sowieso völlig neben der Spur, weil wir haben das Recht der Ukraine zur freien Verfügung über ihr ganzes Territorium anerkannt, und insofern sind die Russen da nicht mehr zuständig. Das ist die kleine, aber entscheidende Differenz, und genau gegen die wendet er sich. Er sagt, dass diese Tour immer zu sagen, wir sind die Regelsetzer und ihr habt euch an unsere Regeln zu halten. Genau dagegen geht er vor, wenn er in Erinnerung bringt,
dass es da doch um eine Sache ging, wo es eben, die sich eben tatsächlich ökonomisch ausschließt.
Welche Sache jetzt? Die Sache mit dem Volk oder die Sache, oder was?
Nein, die Sache schließt sich in der Frage wohin gehört die Ukraine? Das andere bezog sich auf die Annexion der Krim. Da begründet er halt die Annexion mit dem Argument, 60% in der Krim liegenden Leute sind Russen. Das war jetzt ein anderer Argumentationszusammenhang. Ich wollte nur sagen, dass wollte es nochmal unterstreichen, dass das mit Unterwürfigkeit nichts zu tun hat. Der Mann, und das macht er meines Erachtens ganz bewusst, demonstriert immer in der Art und Weise, wie er sich da staatsmännisch aufführt, dass er auf dem Standpunkt steht, dass seine Interessen und die des Westens gleichberechtigt nebeneinander zu verhandeln wären. Und damit wehrt er sich gegen diese Tour zu sagen, wir haben eine westliche Weltordnung eingerichtet und du musst dich an die anpassen. Und wenn wir sagen, das geht dich nichts an, dann gilt das und dann ist das Thema für uns gegessen. Und wie gesagt, das wollte ich ja ausführen, das ist ja nicht einfach bloß ein Standpunkt, sondern das ist die Art und Weise, wie sie halt tatsächlich über die Welt verfügen und ihre Machtmittel zum Einsatz bringen, von diesem Maßstab aus, von diesem Standpunkt aus, weil sie sie haben.
Dass der auf die Wirtschaftssanktionen sagt, wir werden in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,4% haben, im nächsten eins von 1,2 und im übernächsten von 1,6 oder so. Das steht schlicht und ergreifend dafür zu sagen, ich bin nicht bereit, wegen dieser Maßnahmen klein beizugeben. So gesehen hat er die erwähnt, aber hat sie als unhintergehbares Argument gegen die russische Macht
zurückgewiesen,
durchlaufen lassen.
Ja, ja, wie gesagt, und die einzige Stelle, wo er die Sanktionen wirklich erwähnt, das ist in ihrer möglichen oder wirklichen Wirkung auf die Kreditierung der Ukraine durch russische Banken.
Ja.
Und da wollte ja schon das Argument losgeworden sein, da schneidet ihr euch ins eigene Fleisch. Da habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Ich meine, dass das Argument an dem Standpunkt der westlichen Sanktionierer vorbeigeht.